Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Preventa Arbeitsschutz Podcast. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir heute das Thema Erste Hilfe im Betrieb behandeln. Es ist schön, dass Sie sich für dieses wichtige Thema interessieren. Die erste Frage, die wir uns immer stellen müssen, wenn es um betriebliche Organisationen geht, gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage. Wie ist das mit der Ersten Hilfe? Ist das irgendwo geregelt? Na, wenn ich so frage, klar. Wir schauen einmal in die relevanten Gesetze. Wesentliche gesetzliche Grundlagen sind das Arbeitsschutzgesetz, das Sozialgesetzbuch 7, das Bundeswehrgesetz und die Arbeitsstättenverordnung. Auch in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften ist die Erste Hilfe verankert. Relevant ist da vor allem die DGUV Vorschrift 1, und zwar der Paragraph 24. Fasst man die Inhalte dieser Rechtsnormen zusammen, so ergibt sich insgesamt folgender Sachverhalt: Der Unternehmer oder die Unternehmerin ist für die Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb verantwortlich. Ihnen obliegt es, die organisatorischen, sachlichen und personellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Beschäftigten bei einem Arbeitsunfall Erste Hilfe erhalten und entsprechend dem Prinzip der Rettungskette versorgt werden können. Welche Gefahr entsteht, wenn ich mich überhaupt nicht um die Erste Hilfe kümmere? Ganz klar, durch fehlende Organisation der Ersten Hilfe sind Maßnahmen zur Ersten Hilfe und die Bewältigung von Notfallsituationen nicht ausreichend oder gar nicht zu gewährleisten, denn Erste Hilfe nach Unfällen kann Unfallfolgen mildern und den Betroffenen Leid ersparen. Und da im Notfall unter Umständen jede Minute zählt, ist eine wirksame Organisation zwingend erforderlich. Doch was gehört alles zu einer wirksamen Organisation? Zu einer wirksamen Organisation gehören drei Dinge, das kann man sich ganz einfach merken: Personen, Material und Information. Genauer heißt das, der Unternehmer, die Unternehmerin muss Folgendes bereithalten: ausgebildete Ersthelfer, Verbandmaterial, je nach Unternehmen gegebenenfalls Rettungsgeräte, Meldeeinrichtungen für den Notruf, gegebenenfalls Erste-Hilferäume und Rettungspläne. Ja, wie ist das mit den Ersthelfern? Der Unternehmer hat je nach Art und Größe seines Betriebes eine ausreichende Zahl von Ersthelfern zu benennen und einzusetzen. Diese müssen als Ersthelfer ausgebildet sein. Ja, welcher Beschäftigte muss das denn jetzt machen, den Ersthelfer? Auch das ist geregelt. Jede Person im Betrieb ist verpflichtet, sofern nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen, sich als Ersthelfer zur Verfügung zu stellen und ausbilden zu lassen. Und wie ist das jetzt genau mit der Anzahl der Ersthelfer? Nun, die erforderliche Zahl der Ersthelfer ist abhängig von der Unternehmensart und Beschäftigtenzahl. Damit jederzeit, zum Beispiel auch in Urlaubszeiten oder im Schichtbetrieb, im Notfall genügend Ersthelfer zur Verfügung stehen, orientiert sich die Berechnung an die Anzahl der jeweils anwesenden Beschäftigten. Wobei ständig im Außendienst stehende Beschäftigte bei der Berechnung der Ersthelfer nicht einbezogen werden. Was heißt das konkret? Wenn ich 2 bis 20 Beschäftigte habe, anwesende Beschäftigte, brauche ich mindestens einen Ersthelfer. Wenn ich mehr als 20 Beschäftigte habe und ich habe einen reinen Verwaltungsbetrieb oder einen Handelsbetrieb, dann müssen 5% der anwesenden Beschäftigten ausgebildete Ersthelfer sein. Bei allen anderen Betrieben 10% der anwesenden Beschäftigten. Ich weiß, das sind jetzt viele Informationen und es kommen noch mehr Informationen. Von daher, wer den Podcast bis jetzt gehört hat, weiß das schon. Im Anhang sind sämtliche relevanten Informationen zum Nachlesen, zum Erkundigen, zum Lernen verlinkt. Nutzen Sie das Angebot, das Informationsangebot reichlich. Zurück zu den Ersthelfern. Gibt es da eine besondere Ausbildung? Klar, natürlich gibt es die Erstausbildung, die sogenannte Grundschulung und die regelmäßige Fortbildung. Erfolgt jeweils an einem Tag mit 9 Unterrichtseinheiten. Eine Unterrichtseinheit sind immer 45 Minuten. Und die Fortbildung hat dann innerhalb von 2 Jahren zu erfolgen. Das heißt, wenn ich als Ersthelfer ausgebildet bin, so hat diese Ausbildung 2 Jahre Gültigkeit, dann muss sie wieder aufgefrischt werden. In dieser Ausbildung und auch in der Fortbildung werden praxisbezogene Erste-Hilfe-Maßnahmen und grundsätzliche Handlungsstrategien vermittelt. Dabei wird auf tiefergehende medizinische Informationen und hohe Detailgenauigkeit verzichtet. Die bekannten Rettungsdienstorganisationen bilden in der Regel diese Ersthelfer aus und die anfallenden Lehrgangsgebühren für die Aus- und Fortbildung der betrieblichen Ersthelfer übernimmt in der Regel die Berufsgenossenschaft. Jetzt habe ich also meinen betrieblichen Ersthelfer. Was fehlt? Ganz klar, der muss ja irgendwo mitarbeiten. Das Erste-Hilfe-Material. Die Möglichkeit, Erste Hilfe zu leisten und natürlich deren Qualität hängt auch von den richtigen Hilfsmitteln ab. Daher muss das notwendige Erste-Hilfe-Material vorhanden sein. Beim Verbandmaterial gibt es Mindestanforderungen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Verbandmaterial muss schnell erreichbar und leicht zugänglich sein. Es muss in Behältnissen, zum Beispiel Verbandkasten, Verbandschrank, so aufbewahrt werden, dass es gegen schädigende Einflüsse geschützt ist. Das Material muss regelmäßig geprüft werden, da es mitunter Haltbarkeitsdaten gibt und soll dann bei Bedarf ergänzt bzw. erneuert werden. Erste-Hilfe-Material soll an Arbeitsstätten so verteilt sein, dass es vom ständigen Arbeitsplatz an höchstens 100 Meter Wegstrecke und höchstens 1 Stockwerk entfernt ist. Und wie immer kommt jetzt auch die Gefährdungsbeurteilung ins Spiel, denn je nach Gefährdungsbeurteilung kann neben der Grundausstattung, Verbandsmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke, spezielles Erste-Hilfe-Material wie medizinische Geräte, zum Beispiel der automatisierte externe Defibrillator, ein Beatmungsgerät, eine Augendusche oder Arzneimittel zur ersten Hilfe sinnvoll oder notwendig sein. Ja, wie ist das jetzt? Es gibt sogenannte kleine Verbandskästen und große Verbandskästen und die haben DIN-Normen. Wer das jetzt nicht so schnell behalten kann, das ist wieder, wie gerade gesagt, alles verlinkt. Der kleine Verbandskasten hat die DIN-Norm 13157 und der große hat die Norm 13169. Und welcher Verbandskasten jetzt gilt, das hängt natürlich von der Art des Betriebes ab und von der Anzahl der Beschäftigten. Da gibt's eine Tabelle, auch die habe ich im Anhang verlinkt. Wie ist das mit den Rettungsgeräten und den Transportmitteln? In der Regel führt der öffentliche Rettungsdienst die für die Rettung erforderlichen Geräte und Hilfsmittel mit. Nur an Stellen, an denen der Rettungsdienst Verletzte nicht direkt übernehmen kann, zum Beispiel bei der Rettung aus großen Höhen oder aus engen Behältern, muss der Betrieb speziell geeignete Rettungstransportmittel bereithalten, zum Beispiel Höhentragen, Rettungstücher, Rettungsgurte oder Höhenrettungsgeräte. Nachdem wir jetzt das Thema Personen und Material behandelt haben, bleibt noch ein Thema. Genau, Information. Die schönste Anzahl an Rettungshelfern und Material nützt gar nichts, wenn nicht jede Beschäftigte oder jeder Beschäftigter Bescheid weiß, wie er im Unfallfall vorgehen muss. Der Betrieb hat die Beschäftigten bei Tätigkeitsbeginn und danach regelmäßig mindestens jährlich zum Arbeitsschutz zu unterweisen. Und folgende Fragen zum Thema Erste Hilfe sollen in der Regel in dieser Unterweisung behandelt werden. Da geht es erstens darum, welche Kolleginnen und Kollegen sind Ersthelfer? Wo und wie soll bei einem Unfall der Notruf abgesetzt werden? Wo befindet sich das Erste-Hilfe-Material? Was muss ich genau tun, wenn ich einen Arbeitsunfall habe? Wie und durch wen werden Leistungen zur Ersten Hilfe dokumentiert? Und gibt es besondere Gefahren, bei denen entsprechende spezielle Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich werden, zum Beispiel Augenduschen beim Umgang mit ätzenden Gefahrstoffen? Anleitungen zur Ersten Hilfe müssen in jedem Betrieb an übersichtlicher Stelle ausgehängt oder sogar den Beschäftigten ausgehändigt werden. Und auf den Ausgängen sind mindestens folgende Angaben zu machen. Welche Notrufeinrichtungen gibt es? Welches Personal zur Ersten Hilfe gibt es? Welcher Arzt ist für uns zuständig? Wo ist das nächstgelegene Krankenhaus? Und sämtliche Informationen müssen natürlich auch auf dem neuesten Stand gehalten werden. An jedem Ort des Betriebes muss es möglich sein, schnell die notwendige Hilfe herbeizurufen. Dazu reicht oft ein Telefon mit Angabe der Notrufnummern, über die auch der öffentliche Rettungsdienst alarmiert werden kann. Hilfreich wäre auch ein betrieblicher Alarm- und Meldeplan. Und ganz wichtig, insbesondere bei gefährlicher Alleinarbeit, kommt den Notrufmöglichkeiten durch Personennotsignalanlagen eine erhöhte Bedeutung zu. Die meisten Verletzungen im Betrieb sind Bagatellverletzungen, zum Beispiel kleinere Schnittverletzungen oder Schürfwunden, die durch den betrieblichen Ersthelfer in der Regel ausreichend versorgt werden können. Bei Verletzungen, bei denen die Notwendigkeit einer weiteren Behandlung durch einen Arzt nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Betrieb allerdings darauf hinzuwirken, dass der Verletzte einem Durchgangsarzt, einem sogenannten D-Arzt, vorgestellt wird, beziehungsweise bei schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt wird. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, beim Vorliegen von Augen oder Hals- oder Nasen- oder Ohrenverletzungen muss der Verletzte direkt einem entsprechenden Facharzt zugeführt werden. Wie bereits erwähnt, muss der Betrieb den nächsten D-Arzt oder den zuständigen D-Arzt und das nächstgelegene Krankenhaus per Aushang den Beschäftigten zugänglich machen. Ganz wichtig, selbst bei Bagatellverletzungen weiß man nicht genau, ob diese nicht doch gravierender sind als zunächst angenommen oder ob diese sich entzünden und somit durch einen Arzt behandlungsbedürftig werden, so dass jede Verletzung und jedes Ereignis, bei dem Erste Hilfe geleistet wurde, dokumentiert werden muss, zum Beispiel mit einem Verbandbuch oder einem Meldeblock. Und die Aufzeichnungen müssen mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden. Diese Angaben dienen als Nachweis, dass die Verletzung bzw. Erkrankung bei einer versicherten Tätigkeit ein- bzw. aufgetreten ist. Diese Aufzeichnungen können für die Versicherten sehr wichtig sein, wenn zum Beispiel, wie oben bereits erwähnt, Spätfolgen eintreten. Die Aufzeichnungen können auch als Informationsquelle bei Auswertung zu nicht meldepflichtigen Arbeitsunfällen dienen, insbesondere für den zuständigen Betriebsarzt oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. Daher müssen folgende Angaben mindestens dokumentiert werden: Name des Verletzten, des Ersthelfers und etwaiger Zeugen, Art und Umfang der Verletzung, Zeitpunkt und Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens und Zeitpunkt sowie Art und Weise der Ersten-Hilfeleistung. Ja, und wenn man dann die Personen, das heißt die betrieblichen Ersthelfer, benannt hat, wenn man die entsprechenden Verbandsgästen bereitgestellt hat und wenn man die Informationen vermittelt hat, hat man eigentlich den Arbeitsschutz schon ziemlich gut und rechtssicher organisiert. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues gelernt. Sie wissen jetzt ungefähr, wie man die Erste Hilfe im Betrieb organisieren kann, was alles dazugehört. Wie bereits erwähnt, sind sämtliche Informationen in den Shownotes verlinkt, sodass Sie genügend Material zum Nachlesen haben. In der nächsten Folge werden wir uns einmal damit beschäftigen, was genau unter Erste-Hilfe-Leistungen verstanden wird, wie jeder da seinen Beitrag leisten kann. Ich hoffe, auch dann sind Sie wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.